Es gilt als Kuschelhormon, als Liebeshormon, als Stoff, der Nähe und Empathie ermöglicht. Und weil dem so ist, wird das Hormon mit großem Interesse beforscht von Biopsychologen, Hirnforschern, Molekularbiologen. Es geht um das Neurohormon Oxytocin. Seit langem ist ja bekannt, dass es Geburtswehen auslöst und den Milchfluss der Mutter stimuliert. Wir wollen mit Professor Markus Heinrichs über Oxytocin sprechen. Er ist seit 2009 Inhaber des Lehrstuhls für biologische und differenzielle Psychologie an der Uni Freiburg. In mehreren Projekten hat er die Bedeutung des Oxytocins für die soziale Interaktion untersucht, Herr Heinrichs. Wenn wir beide jetzt hier harmonisch miteinander sprechen, schütten wir da beide Oxytocin aus?
Naja, nach dem, was wir wissen, würden wir vermuten, dass Oxytocin da eine wichtige Rolle spielt. Wir können es beim Menschen so in der Form natürlich nicht zeigen, weil wir es nicht einfach direkt im Gehirn messen können. Aber wir können natürlich bei Tieren das direkt messen und wir können Menschen dahingehend manipulieren, dass die Spiegel für Oxytocin pharmakologisch verändert werden können. Und dann sehen wir genau dies, dass Oxytocin sehr, sehr wichtig ist, um sich zu öffnen für andere, um Kontakte aufzubauen, um Nähe zuzulassen. Also für all diese Dinge ist das zweifellos ein sehr wichtiges Hormon.
Also wenn Mann und Frau stark verliebt sind, haben beide erhöhte Oxytocin-Werte.
Es ist sogar so, dass sie vermutlich, bevor sie ganz weitgehend verliebt sind, im Vorfeld das Oxytocin benötigen. Denn wir wissen, und das können wir auch experimentell bei Menschen sehen, dass bereits Blickkontakt oder überhaupt die Bereitschaft, Nähe herzustellen, damit meine ich noch nicht Berührung, dass all dies erfordert, dass sie ihre Angst- und Alarmsysteme unter Kontrolle haben. Und dabei spielt Oxytocin eine ganz zentrale Rolle.
Gut, wie sieht das Kontrastprogramm aus? Also wenn man sich ärgert, was passiert dann mit dem Oxytocin? Spielt das dann überhaupt keine Rolle? Ist das weg oder wie hat man sich das vorzustellen?
Beim Ärger kann ich zumindest aus der Humanforschung noch nicht wirklich sagen, was Oxytocin da für eine Rolle spielt. Bei Stress, also bei Bedrohung, bei sozialer Stresssituation, da können wir ganz sicher sagen, dass das Oxytocin da eine kontrollierende Rolle spielt. Und zwar dahingehend, dass klassische Stresssysteme, Stresshormonsysteme, aber auch Teile des Gehirns, die da relevant sind, unter bessere Kontrolle gebracht werden, werden runterreguliert und machen dadurch möglich, dass sie sozusagen die Nähe anderer akzeptieren oder in stressigen Situationen nicht zu stark gestresst reagieren.
Seit wann hat die Wissenschaft, ich sage mal Humanwissenschaft, vielleicht auch speziell die Neurowissenschaft, seit wann haben diese Bereiche diesen Stoff auf dem Schirm? Also seit wann untersucht man das?
Naja, 1955 wurde von Duveneau das Oxytocin erstmals entschlüsselt, für das es den Nobelpreis gab. Und seitdem hat man es in der Geburtshilfe natürlich sehr genau angeschaut. Also die Rolle des Hormons für die Gebärmutter bei der Geburt und für die Brustdrüsen beim Stillen. Dass die Neurowissenschaften und die Verhaltenswissenschaften, die Psychologie, die Psychiatrie sich dafür interessieren, das ist sehr neu. Da würde ich sagen, reden wir über ein Zeitfenster von 8 bis 10 Jahren, wo wir jetzt zunehmend auch sehen, welche Verhaltensrelevanz das Hormon hat.
Ja, bleiben wir bei der Verhaltensrelevanz. Also was macht das Hormon mit uns? Welche Funktion hat es? Sie haben ja schon angesprochen, es ist für das soziale Miteinander verantwortlich. Sind das so die Grundfunktionen?
Die Grundfunktionen sind wesentlich basaler. Also es
basaler heißt grundsätzlicher noch,
ja,
oder?
Grundsätzlicher dahingehend, dass es wirklich Systeme, die wir assoziieren mit Alarmreaktionen, also die Amygdala, der Mandelkern, die hochrelevant ist für emotionale Reaktionen, insbesondere unter Angst, Stresssituationen, die werden klar runterreguliert. Wir wissen, dass das Belohnungsareal, verschiedene belohnungsrelevante Areale des Gehirns werden stimuliert, die wir wiederum benötigen, damit wir soziale Nähe, soziale Interaktion mit anderen auch als angenehm erleben. Und diese Klammer macht es natürlich schon sehr interessant auch für die Psychotherapie und für die Psychiatrie, weil sozusagen aversive Zustände reduziert werden und gleichzeitig Nähe belohnender erlebt wird.
Aversive Zustände sind?
Sind jetzt insbesondere soziale Stresssituationen. Ja, also Sie können es im Labor sozusagen experimentell herstellen, indem Sie eine Person vor einem Gremium von Spezialisten sich selbst präsentieren lassen, vor Videokameras, und dieser Person sagen, sie wird jetzt beurteilt, wie gut sie performt. Ja, sowas stresst. Und das ist eine klassische Bewertungssituation, die ist aversiv. Und die fällt wesentlich geringer aversiv aus und führt zu weniger Stresshormonfreisetzung, wenn Sie dieser Person beispielsweise vorher Oxytocin in sehr geringer Dosis als Nasenspray geben.
Ach, das geht. Man kann das als Nasenspray applizieren.
Genau, das Nasenspray ist entwickelt worden in den 60er Jahren, also des letzten Jahrhunderts, für stillende Frauen. um den Milchfluss zu verbessern. Und wir wissen, dass wir es damit auch ins Gehirn bringen und diese Effekte im Gehirn auch für kurze Zeit erhöhen können.
Jetzt stelle man sich vor, wir kaufen diesen Nasenspray alle in der Apotheke und dann laufen wir uns herum und haben uns alle ganz, ganz stark lieb. Oder wie läuft das?
Das wäre natürlich die Horrorvision.
Ja, genau.
Und zwar auch die Horrorvision eines Wissenschaftlers, dass da sozusagen eine Lifestyle-Droge entsteht.
Aber könnte ja sein, ne?
Ich glaube, dass wenn Sie also sich besser annähern wollen und sozialer werden wollen, dann ist ein Glas Wein definitiv wirksamer als jetzt Oxytocin als Nasenspray.
Und billiger, oder?
Und vermutlich billiger, vor allen Dingen können Sie es rezeptfrei bekommen.
Also lieber Wein trinken als Oxytocin in die Nase sprayen. Wir sprechen über das Kuschelhormon, über den Treibstoff für Nähe. Nach der nächsten Musik frage ich Professor Heinrichs von der Uni Freiburg, ob man das Hormon gezielt zur Therapie von bestimmten Krankheiten einsetzen kann. Musikalisch geht es weiter mit der Sängerin Laith Arad. Sie wurde 1984 geboren, ist aufgewachsen in London. Ihre Eltern waren Hippies und sie wuchs mit der Musik von Bob Dylan und Joni Mitchell auf. Ihr Titel heißt Reminds Me of You. Wir sprechen mit dem Biopsychologen Professor Markus Heinrichs von der Universität Freiburg. Er ist zugleich Spezialist für das Neurohormon Oxytocin, das gerne als Kuschel- und Orgasmushormon bezeichnet wird. Herr Heinrichs, wie kann man sich die Wirkung des Oxytocins eigentlich klar machen? Was kann man da erforschen? Denn besteht da nicht die Schwierigkeit, dass man sich in erster Linie auf Tierversuche beschränken muss?
Na, wir haben vor 12 Jahren, haben wir als erste Forscher beim Menschen das ja auch angefangen, systematisch zu untersuchen. Inzwischen ist es weltweit sehr intensiv beforscht. Und was wir in der Regel tun, ist, wir verändern die Spiegel im Gehirn über ein Nasenspray, natürlich placebo-kontrolliert, und schauen uns dann an, wie soziale Verhaltensleistungen sich verändern. Das können wir tun in einem Scanner, in einem Kernspintomographen, wo wir uns meinetwegen relevante Hirnreaktionen anschauen. Das können wir tun in einem Verhaltensexperiment, wo wir uns anschauen, wie Personen Blickkontakt wahrnehmen, wie sie Emotionen bei anderen erkennen. Sie können sehr unterschiedliche Experimente im Humanbereich machen, ähnlich wie auch im Tierbereich, sodass wir also zunehmend von Jahr zu Jahr immer mehr Erkenntnisse sammeln.
Ich glaube, ich habe mal eine Untersuchung in der Zeitschrift Geist und Gehirn gelesen. Da wurden Spielern, die miteinander spielen mussten, Oxytocin-Spray verabreicht. Und diejenigen, die das bekamen, handelten dann fairer beim Spielen.
Das ist so, ja. Das haben wir 2005 bereits publizieren können.
Ach, das waren Sie sogar, Ihre Forschergruppe?
Genau, das war eine Nature-Publikation, wo wir zeigen können, erstmals, dass sozusagen Vertrauen, also durch spielökonomische Experimente, das Vertrauen in andere signifikant erhöht wird für dieses Zeitfenster von ungefähr einer Stunde, wo die Spiegel für Oxytocin sozusagen auch erhöht sind. Das ist noch nicht ein Nachweis für endogene, also für körpereigene Erhöhung, weil wir das eben nur bedingt anschauen können. Aber Sie können, wenn Sie die Spiegel im Gehirn erhöht haben, dann zeigen Personen tatsächlich mehr Vertrauen anderen gegenüber.
Gibt es denn eigentlich auch negative Wirkungen dieses Stoffs?
Gut, bei entsprechend hoher Dosierung ist das natürlich nicht auszuschließen. Das sind dann medizinische Nebenwirkungen, aber die sind natürlich nicht, Gott sei Dank, nicht erreichbar bei den Spiegeln, die wir beobachten. Also unsere Dosen intranasal, also als Nasenspray gegeben, bewegen sich in einem Bereich, wo wir jetzt seit über 10 Jahren auch viele andere Forschungsgruppen weltweit Gott sei Dank keine Nebenwirkungen sehen.
Laufen denn viele Ihrer Forschungen letztlich darauf hinaus, Sie haben es auch schon angedeutet, Oxytocin gezielt zur Therapie einzusetzen?
Ja, und die Idee ist dabei sogar etwas komplizierter, weil es nicht wirklich darum geht, ein neues Medikament, also pharmakologische Therapie, zu entwickeln, sondern etwas, was wir psychobiologische Therapie nennen. Das heißt letztlich, dass wir Psychotherapie, Verhaltenstherapie da, wo sie, wenn Sie so wollen, an ihre Grenzen stößt oder wo sie gar nicht wirklich wirkt, wie bei Autismus oder sozialer Angsterkrankung, dass wir bei diesen Erkrankungen den Weg sozusagen bahnen, den Psychotherapie im Grunde leisten muss. Ja, Verhaltensänderung, Änderung von Gedanken und Gefühlen bedarf einer Psychotherapie. Wenn wir aber bei bestimmten Störungen dann nicht weiterkommen, dann ist die Hoffnung sehr groß derzeit, dass Oxytocin eine Substanz sein kann, die das ja in Anführungszeichen pro-psychotherapeutisch begünstigt.
Aber der Weg dahin ist noch lange wahrscheinlich.
Na, es gibt doch jetzt an verschiedenen Standorten in vielen Zentren hoffnungsvolle erste Ergebnisse. Aber bevor wir eine klinische Empfehlung machen, ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil ja auch, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer vielleicht sagen, das klingt vielleicht schon anwendbar, Der Weg ist dahingehend noch lange, dass wir natürlich Evidenz brauchen. Und ich denke, um seriös zu sein, sollten wir noch ein, zwei Jahre mindestens abwarten, bis wir Belege haben, die ausreichend sind, um dann Empfehlungen zu machen.
Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg für die Zukunft.
Vielen Dank.
Im Labor, außerhalb des Labors, an der Uni.
Ja, danke schön, Herr Kaspar.